Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu einer weiteren Folge unseres MLS-Podcasts. Und wenn ihr wissen wollt, was ich und Sean Sawatzki gemeinsam haben, dann bleibt dran. Aber erstmal begrüße ich Anne.
Hallo.
Wie geht es dir?
Noch geht es gut, auch wenn ich Sorge über deine Anmoderation habe. Aber das wird sich ja im Laufe der Folge klären.
Eben, das wird sich alles klären. Was sich leider nicht geklärt hat oder wir nicht klären konnten, ist der Aufenthaltsort von Vincent. Wir hatten uns eigentlich noch vor 2 Stunden unterhalten und geschrieben und eigentlich den Termin fix vereinbart, aber ja, here we go, ohne Vincent.
Der ist...
Arne, was sagst du dazu?
Der ist so ein Mudrun gelaufen, wie über 16 Kilometer und etliche Hindernisse. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er im Matsch stecken geblieben ist und uns vorhin zwar noch schreiben konnte, weil er dachte, ja, bis dann ist er aus dem Matsch raus, aber mittlerweile suhlt er sich nur noch in dieser Matschpfütze. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Das kann natürlich sein, denn das ist ein guter Grund. Klingt plausibel. Unsere letzte Aufnahme liegt ja jetzt ein paar Wochen zurück. Auch der Urlaubszeit geschuldet. Ich meine, ich war ja unterwegs, du hattest deine Termine. Reden wir mal über den US Open Cup. Mein letzter Stand war, dass Sporting Kansas City noch im Turnier war. Genauso wie der LAFC, meine Sounders und das vierte Team fällt mir jetzt gerade nicht ein. Weißt du es gerade, Anne?
Indy 11,
vielen Dank.
Hatten wir das nicht schon gesprochen, wer im Finale steht dann am Ende?
Hatten wir das Halbfinale schon?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Also ich weiß, wir hatten den Leagues Cup nicht abgehakt.
Genau, der lief ja zu der Zeit noch.
Da hatten wir, der letzte Stand war ja dieses glorreiche Elfmeterschießen, wo 3 von 4 Teams oder 3 von 4 Spielen im Elfmeterschießen waren. Können wir ja kurz machen. LAFC im Halbfinale gegen Colorado 4-0 gewonnen. Die Crew 3-1 gegen Philadelphia. Und am Ende war es der LAFC, der das Finale verloren hat.
Es gab dort sogar ein Spiel um Platz 3. Und das hatte in dem Fall...
Es hat mich gerade verwirrt tatsächlich, nein. Columbus gegen LAFC. Entwickelt sich das so eine kleine Rivalität, oder? Wie sieht's aus?
Ja, also es ist immer nur so ein paar Jahre, weil die Teams jetzt gerade mal stark sind und das wird sich dann in wenigen Jahren, denke ich, auch wieder ändern.
Ja.
Aber wirklich faszinierender ist ja, wie die Rapids es geschafft haben, so weit zu kommen. Und man muss auch sagen, die Rapids hatten einfach den Tweet des Turniers, weil nachdem sie vom LAFC mit 4-0 im Halbfinale abgeschlachtet worden waren, hatten sie an die League MX getwittert, ob sie nicht noch, oder an den Leagues Cup was, glaube ich, ja, ob sie nicht noch eher mexikanische Teams für die Rapids hätten, weil gegen die mexikanischen Teams haben die Rapids immer gewonnen und gegen den LAFC dann hat sie verloren.
Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied, außer dass der eine in Amerika stationiert ist.
Ja, das ist aber wahrscheinlich der entscheidende Unterschied.
Wo wir gerade beim LAFC sind.
Aber den Leagues Cup hat ja nicht der LAFC gewonnen.
Ich habe ja gesagt, den Leagues Cup verloren.
Ach so, okay, gut.
Die Crew hat 3-1 gewonnen. Ich habe dich ja gerade schon drauf angesprochen, es gab ja schon mal so ein Duell zwischen Columbus und LAFC im Rahmen eines Finalspiels. Sollen wir das Fass jetzt nochmal aufmachen, oder?
Lassen wir das.
Okay. Ja, sonst können wir den einen oder anderen Zuhörer verärgern. zumal der LAFC mir Karma gegeben hat, vermute ich mal. Denn die haben die Sounders 1-0 im Halbfinale besiegt, des US Open Cup.
Ja.
Kleiner Spoiler, liebe Fans des LAFC, Columbus Crew ist nicht im Finale. Also ihr habt gute Chancen zu gewinnen. Zumal gegen Sporting spielt und ich gönne Sporting eigentlich keine Titel, aber seid mal eingestellt. Sporting, klar, gegen Indy 11. Ich will nicht sagen, dass es ein leichtes Los war, weil wenn du bis ins Halbfinale kommst, dann bist du da berechtigt. Siehe Saarbrücken, Düsseldorf oder auch Kaiserslautern. Aber am Ende gewinnst du halt 2-0 bis höherklassiges Team. Nimmst du mit.
Hast aber auch den Heimvorteil. Wäre es umgedreht gewesen?
Es kommt dazu.
Ist wieder was anderes. Also die MLS-Teams haben das eigentlich im US Open Cup oft ziemlich einfach, finde ich, weil sie oft den Heimvorteil mitnehmen können. Und ich das irgendwie so ein bisschen unattraktiv finde. Aber gibt wohl irgendwelche Einigungen zwischen der MLS und dem US-Verband, dass auch sie Heimspiele haben dürfen.
Ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen kompliziert. Hast du noch was zu einem von den beiden Turnieren?
Das Finale wird am 26. September stattfinden, was bei uns leider mitten in der Woche ist. Also wer am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr das Spiel sehen will, kann es dann machen. Die Frühaufsteher können die zweite Halbzeit sehen.
An die Fans von den Whitecaps oder von Toronto, euer Finalspiel findet in derselben Nacht statt. Halbe Stunde vor ist Anpfiff, also kleiner TV-Tipp auch für die Kollegen aus Kanada. Und ein paar Stunden vorher ist der Champions Cup Final zwischen der Columbus und Amerika.
Oh ja.
Lohnt sich vielleicht auch.
Bei Vancouver, was glaube ich, fällt mir was Witziges ein. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber zwei Academy-Spieler von Vancouver, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, haben eine sehr witzige Aktion gemacht, nämlich 2 gegen 100 gespielt und haben einfach gegen 100 Kids gespielt. Ich glaube, die Kids haben gewonnen.
Das ist halt, am Ende des Tages ist es halt die Quantität, die über der Qualität liegt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 100 Kids gegen Messi und Ronaldo gewinnen. Dass Messi und Ronaldo zu 2 gegen 100 Kids gewinnen. Wobei, wahrscheinlich sind 99 der Kinder beschäftigt mit Selfies, während einer wirklich versucht, ernst zu spielen. Aber das weiß ich ja nicht. Was ich auch nicht weiß, ist, wie der Spieltag danach verlief. Tatsächlich nach dem Leagues Cup, nach dem US Open Cup, wo wieder alle Teams vollends dabei waren. Ich habe den irgendwie ausgeblendet. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich wollte eigentlich Vincent fragen, aber ich glaube, Sporting hat an dem Wochenende gar nicht gespielt. Deswegen konnte er es auch nicht sagen.
Sporting hat dafür jetzt am vergangenen Wochenende gespielt. Aber
ja,
davor
gab es Mord und Totschlag, glaube ich.
Nee.
Reden wir erstmal die Woche davor. Das ist, glaube ich, viel interessanter.
Also ich finde, da gab es jetzt keine wahnsinnig großen Überraschungen. Vielleicht als einzige Überraschung so ein bisschen. Toronto hat zu Hause gegen DC United verloren. Aber ja, beide Teams sind etwa gleich stark dieses Jahr. Und Toronto hat sich halt zu Hause echt dumm angestellt. Chicago hat 1-4 gegen Miami verloren. Aber sie haben es ihnen auch recht einfach gemacht, weil sie sich schon in der 25. Minute in Rückstand gebracht haben mit einem Eigentor. Von daher, naja. Und Suarez hatte 2 Tore gemacht. Zum Hattrick hat es nicht ganz gereicht. Ja, ansonsten waren da, glaube ich, waren da wirklich wenig Überraschungen dabei. Das war sehr erwartbar. Außer vielleicht, das ist vielleicht noch interessant, der LAFC gegen Houston. 0-2.
Ja, Vincent würde jetzt sagen, ich habe es gesagt, dass Houston krass ist diese Saison.
Ja, aber sind sie nicht.
Aber das sagt er seit 5 Jahren, von daher.
Und die stehen.
Gönnen wir dem mal den Sieg.
Die stehen jetzt noch nicht so weit weg vom Strich für die Playoffs.
Ich muss es erwähnen, weil mir sonst wieder die ganzen Kritiker im Nacken sitzen. Und ich sehe schon jeden Tippen und Kritikern reichen. Es gab ein Derby in der Woche. Und wie es für ein Derby üblich ist oder eigentlich super ist, gibt es eigentlich mehr Karten als Tore oder sonst irgendwie was. Aber es ist ein langweiliges Derby in meinen Augen, wenn nur ein Tor fällt und es keine Karte gibt. Und noch dazu, du Fan von dem Team bist, wo das Derby verliert, da macht es einfach keinen Spaß. Also, die Sounders haben im Derby gegen die Timbers mit 1-0 verloren.
Was war da mit
Stephen Fry musste früh raus.
Genau, wollte ich gerade fragen, was war da los? Hat er sich verletzt?
Ich habe im Vorfeld natürlich nachgeschaut, weil natürlich auch Andrew Thomas gespielt hat in der Woche. Aber irgendwie nichts rausgefunden. Ich schaue es gerade nochmal nach, ob ich irgendwas finde. Ich hoffe natürlich, dass er nochmal ein Spiel bestreiten kann.
Ansonsten gehen wir einfach mal davon aus, dass er nicht oft genug im Training war und deswegen nicht spielen durfte. Die Strafe vom Trainer.
Ja, aber ich vermute einfach eine Concussion. Also,
ja.
Der kriegt im Zweikampf irgendwie eine ab. Schirm ist am Gesicht. Ich meine, hat ein Tor verhindert, das ist das Wichtigste. Aber dann ist es halt ärgerlich. Ich meine, wir haben natürlich das Privileg, dass wir 3 überragende Keeper haben, wo keiner davon irgendwie die Pflicht hat, mal ein Wochenende bei einer Nationalmannschaft auszuhelfen. Beziehungsweise, wo du weißt, dass es nie der Fall sein wird, dass du ohne Keeper dastehst, weil sich zum Beispiel 3 verletzen oder was nehme ich jetzt Absurdes? Einer ist verletzt, einer auf Länderspielen und einer holt rot. Das soll es auch geben, aber das bezweifle ich, dass es tatsächlich passieren wird. Da bin ich einfach nur froh, dass wir mit Andrew Thomas einen starken Ersatzkeeper haben, der ja auch jetzt im Spiel darauf sein Können unter Beweis gestellt hat.
Ja.
Wir kommen gleich. Bleibt dran, es wird sich lohnen. Ansonsten, wie du gesagt hast, es gab kein interessantes Spiel mehr. Was natürlich erwähnenswert ist, ist die Tatsache, dass mit Inter Miami der erste Verein in den Playoffs steht. Es hat tatsächlich bei uns heute geregnet, Anne, und danach war es nass. Also, das sind so, damit kann man es ungefähr vergleichen. Es war vor der Saison klar, dass Inter Miami in die Playoffs kommt. Ich würde nicht sagen, dass sie es früh geschafft haben, weil es sind 7 Spieltage vor Schluss, da kannst du schon mal die Postseason klar machen. Cincinnati wird in den nächsten Wochen folgen, genauso wie die Crew und New York Red Bull. Im Osten, im Westen haben wir wiederum natürlich LA Galaxy auf dem Thron, gefolgt von dem Stadtrivalen LAFC, Salt Lake und die Rapids, die in meinen Augen allesamt eigentliche Tickets schon buchen können. Oder hast du irgendwelche Einwände gegen eins der Teams?
Nee, also für die sieht es schon sehr gut aus. Mit den Punkten bist du in der Regel eigentlich schon in den Playoffs. Wobei ich mich bei den Rapids frage, wie sie das machen. Weil gefühlt spielen sie jedes Spiel unentschieden. Ich weiß nicht, wo sie die Punkte haben, aber okay. Bin ich nicht gegen. Wir könnten, bevor wir in eine kurze Pause gehen und dann den letzten Spieltag besprechen, können wir mal ganz kurz über ein anderes Spiel sprechen, was nicht MLS ist, aber was sehr merkwürdig war auf jeden Fall. Nämlich ein Freundschaftsspiel. Was die Ursache ist, warum viele oder einige Spieler gefehlt hatten, nämlich das Freundschaftsspiel vom US Men National Team gegen Kanada. Das hatte jetzt vor 2 oder 3 Tagen stattgefunden, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dieses Spiel endete mit 1:2 für Kanada. Gut, wir wissen natürlich nicht, wie viele Drohnen da wieder am Start waren, aber ich hoffe mal, dass Jesse Marsh es nicht nötig hat. Also ich weiß nicht, was da beim US Men National Team gerade schon wieder los ist, aber ich bin nicht so richtig happy. Das Einzige, das Tor, was sie dann als Anschlusstreffer gemacht hatten, die Vorlage dazu, ich überlege gerade, wer es gewesen war, die war super stark gewesen. Es war eine richtig schöne Drehung aus dem Spieler heraus. Aber ansonsten ist wirklich, nach vorne hin geht beim US Men National Team zurzeit gar nichts. Und Kanada übrigens, die beiden Tore sind von 2 MLS-Spielern geschossen worden.
Wenn man mal bedenkt, dass in 2 Jahren die Heim-WM ansteht, dann ist es definitiv noch ein ziemlich weiter Schritt, um spielerisch, qualitativ und auch so vom Auftreten her bereit zu sein. Ich meine, du hast gesehen, Deutschland war da bei der Heim-EM, jetzt in dem Jahr. Olympia habe ich jetzt nicht verfolgt, wie da die Franzosen waren, aber du musst halt einfach ein gescheites Bild nach außen geben. Und aktuell habe ich auch so beim US Men National Team das Gefühl, dass du da nicht so ganz auf der Höhe bist, um es also im Turnier bereit zu sein. Oder siehst du das anders?
Nee, aber es ist auch, also die Frage ist schon wieder, wie wird dieser Kader zusammengestellt? Da wird wieder ein Gio Reyna mitgenommen, der bei seinem Verein einfach nirgendwo so wirklich überzeugt, nirgendwo kontinuierlich spielt. Jetzt war er nach England ausgeliehen, hat auch da wieder nicht kontinuierlich gespielt. Klar, in der Nationalmannschaft spielt er dann irgendwie immer wieder mal ganz gut, hat sich jetzt verletzt, das ist natürlich umso bitterer. Aber auch, weiß nicht, also ein Wright, ich weiß immer nicht, ob der wirklich so überzeugend ist. Also so hundertprozentig überzeugt er mich dann doch meistens eher nicht. Und ich, also weiß ich nicht. Es ist irgendwie, ich bin nicht so ganz happy mit der Kaderzusammenstellung. Es geht schon wieder so sehr in die Richtung, dass viele oder dass vor allem Spieler genommen werden, die in Europa spielen. Aber da wird dann gefühlt nicht drauf geachtet, ob sie da überhaupt vernünftig spielen, wie sie sich entwickelt haben in den letzten Monaten. Hauptsache irgendwo in Europa. Gut, was man zur Verteidigung vom USM National Team sagen muss, ist, die haben aktuell noch keinen wirklichen Trainer. Außer ich habe das jetzt komplett verplant, aber ich meine, sie haben noch keinen Trainer. Und Jesse Marsh ist natürlich jemand, der kennt die MLS, der kennt den US-Fußball sehr, sehr gut. Der wusste natürlich auch, wie er sich auf das Team einstellen soll und hat mit den Spielern, die er hat, das Beste daraus gemacht. Also er hat alles richtig gemacht. Die USA bzw. der US-Verband sind jetzt wirklich im Druck, dass sie jetzt so langsam den entscheidenden oder den richtigen Trainer finden müssen und b, dass sie herausfinden müssen, wer dann tatsächlich in diesen Kader kommen sollte und wenn ich gut, sie haben jetzt 2 Jahre Zeit, sich auszuprobieren.
Schauen wir mal, wie es wird. Ihr könnt mal eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben und uns als Feedback geben. Wir machen jetzt mal ein kurzes Päuschen. Vielleicht, aber nur vielleicht ist Vincent gleich da, aber habt nicht allzu viel Hoffnung. Und wir sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Wir sind wieder da aus unserem kurzen Päuschen hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast und surprise, Vincent ist nicht da. Was aber für euch da ist oder was ich für euch habe, ist ein kleines Injury-Update von Stephen Fry. Ich habe jetzt mal gerade noch mal ein bisschen nachgeschaut während der Pause und tatsächlich einen Reddit-Post gefunden, ja. Tatsächlich auf Reddit stand die Verletzung dran. Er wurde mit 10 Stichen genäht, mehr oder weniger, und befindet sich im Concussion-Protokoll. Für alle, die nicht wissen, was das Concussion-Protokoll ist, das ist üblich, dass so in den USA, gerade bei Sportarten, wo es zu Kopfverletzungen kommen kann, dass du dich dann in ein Protokoll oder in einen Status, sag ich jetzt mal, begibst, bezüglich der Gehirnerschütterung, wo halt deine Spielfähigkeit geprüft wird. Und wenn die nicht garantiert wird, dann bist du erstmal raus und musst 1 bis 2 Wochen oder halt bis diese Gehirnerschütterung verheilt ist und du das okay von einem neutralen Arzt bekommen hast, erst dann darfst du wieder eingesetzt werden. So ungefähr habe ich das richtig erklärt, Anne.
Ja, genau.
Perfekt. Und wie gesagt, wann es der Fall sein wird, weiß ich nicht. Ich finde es gerade bei der MLS oder gerade bei der Sonders ist es irgendwie schwierig, regelmäßig Updates zu bekommen, da die, ich will nicht sagen, viel verheimlichen, aber ja. Wie dem auch sei. Infolgedessen war ja, wie gesagt, Andrew Thomas im Tor. Und sollen wir gleich über das Spiel reden? Oder?
Ja, wir können gleich mal über das Spiel reden.
Ich habe ja gerade schon ein bisschen so ein paar Andeutungen gemacht, dass es ja cool ist, dass du einen Ersatzkeeper hast oder 3 Keeper hast, die allesamt einsatzbereit sind und sobald was passiert, ist der eine für den anderen da. Und Columbus Crew, Gegner bzw. Heimmannschaft beim Spiel gegen meine Sounders, die hatten eigentlich den gleichen Plan. Die haben auch drei Torhüter. Zweiter Torhüter waren aber verhindert aufgrund der Länderspiele. Und was macht man dann, Anne, wenn man nur einen Keeper zur Verfügung hat?
Du nimmst natürlich nur einen Keeper mit.
Korrekt. Du nimmst nur einen Keeper mit, weil in den 25 Jahren ist es ja so gut wie nie vorgekommen, vielleicht einmal pro Saison bei einem Team, dass ein Keeper sich während des Spiels verletzt oder während des Spiels eine rote Karte holt. Und uns passiert es nicht. Ich meine, den Sounders passiert es auch nicht. Die hatten erst letzte Woche eine Verletzung und der Stephen Fry hat sich auch erst kürzlich eine rote Karte eingefangen. Wir sind fein raus, da passiert nichts. Da glauben wir nicht dran. Und genau diese Denkweise, also ich weiß natürlich nicht, ob die bei der Crew so dachten, aber ja, diese Denkweise ist einem gewissen Trainer zum Verhängnis geworden. Dem lieben Wilfried Nancy. Anne, es sind meine Sounders. Wie gehen wir da ran? Oder wie bringen wir das am besten rüber, was denn da passiert ist?
Wir können ja mal so sagen. Es sind bereits vor dieser Partie entscheidende Fehler gemacht worden, die sich im Laufe dieser Partie massiv gerecht haben. Fehler 1 war, man hat nur einen Keeper mitgenommen. Man hätte ja auch aus dem MLS Next Pro Team einen Keeper mitnehmen können, für den Fall, dass irgendwas ist, damit du irgendwie eine erfahrene Person hast. Darauf hat man verzichtet. Außerdem hätte man sich eventuell überlegen können, dass man noch einen zweiten Innenverteidiger mitnimmt. Auch das hat man nicht gemacht. Man hat dafür aber zwei Linksverteidiger mitgenommen, was ich sehr interessant fand. Und auch diese Entscheidung hatte Folgen. Weil schon kurz vor Ende der ersten Halbzeit ist es tatsächlich der Keeper von der Crew, der groß in Szene gerät, weil, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich Wrestling angesehen oder keine Ahnung. Es ist Romero, der nicht so den besten schlauen Moment hatte und sieht, dass Jordan Morris Richtung Tor läuft. Allerdings wird Jordan Morris von zwei Verteidigern begleitet. Ich glaube, Zawadzki war mit dabei und noch ein weiterer Verteidiger. Und Zawadzki schafft es auch irgendwie, den Ball gerade so wegzuschießen. Allerdings ist Romero zu dem Zeitpunkt auch schon auf dem Weg nach draußen. Er verlässt das Tor und er verlässt auch den Strafraum. Und er eilt in die Richtung, in der der Ball zuletzt war, aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ist. Und er springt in Jordan Morris rein, beziehungsweise er tackelt ihn rennend um. Seinen eigenen Mitspieler, glaube ich, zieht er auch noch mit rum. Also da knallen drei aufeinander. Und dadurch, dass John Morris ein Stück weiter vor den beiden Verteidigern war, wird es natürlich als letzter Mann gewertet und es gibt die rote Karte, was wenige Minuten vor Ende der ersten Halbzeit schon bitter ist, wenn du halt gar keinen Torhüter dabei hast. Und jetzt kommen wir zum zweiten Problem an der ganzen Geschichte. Beziehungsweise, was in meinen Augen einfach ein massiver Fehler war, man entschied sich dazu, Zawadzki dann ins Tor zu nehmen. Bei Zawadzki muss man allerdings sagen, der ist nicht der allergrößte, der ist nur 1,75 groß und hat bis dato überhaupt gar keine Null-Erfahrung als Torhüter. Er wusste nicht, wie er was machen soll, wie er in welchen Situationen reagieren soll. Ganz merkwürdige Entscheidung. Warum hat man ihn genommen? Verstehe ich auch nicht so recht, aber gut, vielleicht dachte man sich, wir haben noch zwei Linksverteidiger, dann können wir ihn ganz gut ersetzen. In meinen Augen hätte man vielleicht Camacho besser nehmen können, der erheblich größer ist und der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil er mit seinen 33 Jahren einfach schon viel mehr Spielerfahrung hat. Und ja, 10 cm größer kann schon mal viel ausmachen bei einem potenziellen Torhüter. Und er selbst hatte sowieso nicht das allerbeste Spiel als Innenverteidiger. Von daher wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, ihn ins Tor zu stellen. Haben sie nicht? Was vielleicht eben daran liegt, dass sie keinen zweiten Innenverteidiger mitgenommen hatten, sondern eben nur für außen und ihn wahrscheinlich aus dem Grund dann unbedingt drin lassen wollten. Und ja, dann bis zu dem Zeitpunkt stand es 0-0. So hat es nicht geendet.
Genau. Anschließender Freistoß. Ja, also ich habe am Anfang der Folge gesagt, dass ich mich so ein bisschen gefühlt habe wie unser Lieblingsersatztorhüter Zawadzki, weil ich war damals auch vor 3-4 Wochen bei einem Testspiel aber im Tor. Ich war nicht so lange im Tor wie Zawadzki, habe auch dafür nicht so viel Gegentore bekommen, aber ungefähr 1-2 Minuten, nachdem er auf dem Feld war und halt direkt in der ersten Aktion und zwar der Freistoß, ja, wurde halt verwandelt von Rusniak. Und damit ging es auch in die Pause, 1-0. Ist ein bisschen ärgerlich, ich mache ihm aber keinen Beruf. Ich meine, der Kerl ist keine 1,80, wird notdürftig vorgestellt, weiß nicht, also
der
ist zwar ärgerlich, wenn du reinkommst und nicht den ersten, und direkt nicht den ersten Ball hast, aber was willst du machen?
Zumal man auch dazu sagen muss, dass der Freistoß jetzt gar nicht so schlecht geschossen war. Also da hätte wahrscheinlich auch, also vorher die Mauer vergeigt es schon, finde ich. Und da hätte vielleicht auch ein regulärer Torhüter seine Probleme mit gehabt.
Ich glaube auch, wäre jetzt der Keeper schon drin gewesen und gäbe es keine rote Karte, sondern nur direkt einen Freistoß, sähe es nochmal anders aus. Aber kalt reinzukommen oder kalt ins Tor zu gehen, so ein Ball zu halten, ist schwierig. Auch das 2-0 durch Jordan Morris in der zweiten Halbzeit ist ein bisschen ärgerlich. Besseres Stellungsspiel hast du ihn vielleicht, aber ich mache ihm keinen Wurf. Also, er ist halt kein Keeper, er muss die Dinger nicht halten.
Ja, und auch da, die Verteidigung schafft es überhaupt nicht, Morris zu stoppen oder zu verhindern, dass der da hinkommt.
Die Verteidigung hat Arbeitsverweigerung begangen.
Absolut.
Ich habe immer nachgeschaut, die hatten, glaube ich, keinen Spieler dabei, der über 1,85 war. Also, das ist ja auch ärgerlich, sag ich mal.
Ja.
3-0 war ja kurze Zeit später wieder Rusniak. Ich habe gesagt, es sieht ärgerlich aus, aber wie gesagt, du kannst ihm dafür keinen Vorwurf machen. Also ja. Und beim 4-0 sowieso nicht. Also ja. Am Ende hat er noch 1-2 gute Paraden und ich fand es genial. Als ersten Ball war jetzt keine Glanzparade, aber ich meine, du hast einen Ball gehalten als Feldspieler im Tor, das kannst du dir auf die Fahne schreiben lassen, dein Lebenslauf, und das wird dich immer positiv begleiten und das ganze Stadion hat gejubelt. Also, das war noch so eine schöne Aktion, aber gebracht hat es der Crew nichts mehr. Am Ende haben sie 4-0 verloren. Verdient, muss man sagen. Wobei, was heißt verdient? Es hat sich eine gewisse Person deutlichst vercoacht. Aber lieber vercoacht du dich einmal als fünfmal. Und verlierst 5 Spiele.
Ja, und lieber vercoachst du dich in so einem Spiel als in den Playoffs.
Eben. Und Andrew Thomas hat den 0 gehalten. Übrigens, unser Ersatzkeeper, müssen wir noch erwähnen, weil für die Columbus-Fans da draußen, Jacob Castro ist zum Beispiel ein Ersatzkeeper. Homegrown-Spieler, 24 Jahre jung, tatsächlich jünger als ich, und ist halt in diesem Kader-Slot, ist halt so ein Reservespieler, ist keine Ahnung, der wird wahrscheinlich ein paar Mal noch auf der Bank sitzen, aber nie zum Einsatz kommen.
Ja, und du hättest ja wirklich die Möglichkeit gehabt, einen MLS Next Pro Torhüter zu nehmen, ihn mit einem Ein- oder Zwei-Tages-Vertrag auszustatten, dann dürfen die auch in der MLS spielen. Das sieht man bei ganz vielen anderen Spielern ja regelmäßig, dass man es ausgerechnet in so einem Moment nicht macht. Schwer, also schwierig nachzuvollziehen vor allem.
Ja, weil schwierig nachzuvollziehen ist es eigentlich auch, was ihr angestellt habt, Anne.
Wieso? Wir haben unentschieden gespielt. Wie immer. Viel, viel interessanter ist, was Sporting gemacht hat, die quasi kurz vor Ende das Unentschieden überhaupt erst kassiert haben. Torschütze war Justin Hall, der erst 16 Jahre jung ist. Und also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer bei Sporting im Tor war, aber Also, Zawadzki hätte den Ball gehabt. Von daher, Punkt mitgenommen, wie immer unentschieden gespielt. Alles wie immer.
Was wir sagst könnten, du zu den Trikots?
Welche meinst du? Die Kickschalt-Kenzer, oder?
Ja. Nein, die Wizards.
Ach so. Ja. Ist halt schon geil, muss man sagen.
Getragen sehen die auch nochmal gut aus. Darf ich nicht vergessen.
Ja. Wir können...
Nein, Ich habe jetzt schon wieder unterbrochen, es tut mir leid.
Alles gut. Mach ruhig.
Ich glaube, der Keeper stand einfach auf dem falschen Bein.
Möglich. Sah aber auf jeden Fall komisch aus.
Ja. Das siehst du. Du siehst als Keeper, siehst du dumm aus, wenn dir einer ins kurze Eck schleicht, aber es stand halt einfach auf dem falschen Fuß und so passiert es halt.
Da hat der Justin ihn auf den falschen Fuß erwischt.
Ja. Und wer auch ein Spiel auf dem falschen Fuß erwischt hat, beziehungsweise generell den Fuß erwischt hat, nicht den Ball, war in der Nachspielzeit noch ein Spieler von Sporting.
Ja.
Davies.
Aber ich glaube, der hat die gelbe Karte auch mehr als verdient. Beziehungsweise
der hat die mehr als verdient.
Der war
angefressen.
Die gelb-rote Karte. Der hat die ganze Zeit über, das ganze Spiel über, ist der immer wieder negativ aufgefallen mit Fouls, mit so richtigen Arschloch-Aktionen. Also, in der...
Der hat auch 5 Minuten
in der Red Bulls-Gruppe hat irgendwann jemand geschrieben, es ist mir scheißegal, ob sich da jetzt jemand eine rote Karte holt, aber bitte stopp diesen Davis jetzt endlich, weil die so genervt von ihm einfach waren. Nicht, weil er so krass gut gespielt hat, sondern einfach nur, weil er sich wie der letzte Honk benommen hat. Und dann, ja, lieber die rote Karte.
Ihr seht in den Highlights beide Karten, also es ist ein Highlight für sich. Also, die erste gelbe Karte wurde ja, wie gesagt, kurz vor Schluss in der 87. Einfach weil Dummheit. Und die zweite, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat.
Das
Vor allem,
ganze Spiel.
Er beschwert sich auch noch bei der gelb-roten Karte. Und ich glaube, jeder in seinem Team denkt einfach nur, halt die Klappe, Davis, und verpiss dich. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, das ist wirklich... Und wenn... Also, das habe ich noch nie in der Red Bulls-Fangruppe gelesen, dass da jemand sagt, es ist mir scheißegal, ob sich da jetzt jemand die rote Karte holt, aber weg mit dem. Ich fand es sehr passend. Es gab noch ein Spiel, wo was Witziges passiert ist. Nämlich die Refs hatten ja, im letzten Jahr glaube ich oder so, Henry Kessler getradet zu St. Louis. Und am Wochenende war St. Louis zu Gast bei den Refs. Und witzigerweise haben sie auch ein Foto von Kessler gepostet nach dem Motto Willkommen zurück. Und sagen wir es, wie es ist, Kessler hat den Ausgleich geschossen. Der hat sich auf seine Art für den Trade bedankt.
Ja, ist doch nett, ich meine, das ist ein Geben und ein Nehmen.
Beziehungsweise, nee, das war nicht der Ausgleich, sondern es war das 1-0 gewesen. Aber
ich mein,
ja, der hat ordentlich gezeigt, dass er zurück ist.
Ich meine, hier, New England gibt den neues Zuhause und er nimmt dafür New England ein paar Punkte.
Ja,
ist doch
genau.
Völlig legitim.
Absolut.
Sonst tatsächlich gab es ein paar Unentschieden an diesem Spieltag. Ja. Whitecaps Dallas sowie Houston gegen LAFC 0-0. Bei New England gegen St. Louis, was wir ja gerade angesprochen hatten, fiel nochmal 3 Tore, 2-2 Endstand. Euer Spiel hatten wir ja gerade, hier das Podcast-Derby, endete 1-1. Und Chicago hat mal wieder Chicago-Sachen gemacht und zu Hause gegen den Hauptstadtclub verloren.
Ja.
Aber kommt davon, wenn man Fabian Herbers erst 1/4 Stunde vor Schluss einwechselt.
Es gab an diesem Wochenende aber ein ganz anderes Ereignis, was die US-Fußballwelt viel eher bewegt hat, glaube ich. Weil nämlich in der letzten Woche hat Alex Morgan bekannt gegeben, dass sie ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen wird. Und es wurde auch gleich bekannt gegeben, dass sie nur noch an dem jetzt vergangenen Wochenende ihr letztes Spiel bestreiten wird gegen North Carolina Courage. Und das Spiel ist auf allen Plattformen beziehungsweise auf allen TV-Sendern, die irgendeinen Deal mit der NASL haben, NWSL, übertragen worden. Und ich glaube, das Stadion war auch ausverkauft oder fast ausverkauft. Also es waren recht viele Zuschauer da. Der Grund für ihren plötzlichen Rücktritt, so unterhalb der Saison, sie hatte sich am Anfang der Saison wohl schon überlegt, dass sie am Ende der Saison dann aufhören wird. Der Grund jetzt ist eine Schwangerschaft. Sie ist mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und ja, war klar, dass sie die Saison jetzt nicht zu Ende spielen wird. Und sie hat symbolische 13 Minuten gespielt, weil die 13 ihre Nummer immer war. Und ja, damit verlässt eine Legende den Fußballplatz.
Definitiv. Anders kann man es nicht sagen. Es wird definitiv fehlen. Aber, wie du schon gesagt hast, eine Legende verlässt den Fußball. Und man wird sie vermissen. Ich hoffe, sie in ein paar Jahren, spätestens in 2 oder 4, sie als Expertin zu sehen im Fußball.
Oh, das könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen. Aber also ich glaube auch nicht, dass sie ganz dem Fußball verloren gehen wird.
Nein, das nicht. Dafür ist sie viel zu bekannt.
Naja, Megan Rapinoe beispielsweise genießt ihren Ruhestand und ist weder als Expertin unterwegs noch als Trainerin oder so, sondern die macht so ihre Dinge, aber halt alles abseits vom Fußball. Hat natürlich noch irgendwie Bezug zum Fußball, also kennt natürlich viele Spielerinnen und kommentiert irgendwie besondere Ereignisse, also auf ihren Social-Media-Kanälen. Aber ansonsten lehnt sie sich erstmal noch fußballtechnisch zurück. Kann natürlich auch sein, dass da irgendwann auch nochmal was kommt.
Hast du noch was?
Nein.
Okay. Vincent, wenn du das hörst, ein bisschen enttäuscht.
Mehr als enttäuscht.
Ihr könnt ja mal Wetten abschließen. In einem guten Monat im Oktober spielt mein klugreicher FC Schalke 04 in Augsburg. Glaubt ihr, Vincent und ich treffen uns endlich mal nach 5 Jahren oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt die Links wie immer in den Kommentaren. Wer Feedback geben will, jederzeit eingeladen. Freuen wir uns drauf. Genauso auch, wenn ihr uns am Discord Kanal beitretet. Könnt ihr mit uns schreiben, reden über MLS. Jetzt, wo auch die NFL wieder losgeht, schauen wir auch regelmäßig die NFL gemeinsam an. Ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch den September, beziehungsweise weckt mich auf, wenn der September endet. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.